Ist dir eigentlich bewusst, wie viele Geschichten, wie viele Erzählungen von Wirklichkeit du jeden Tag hörst und vielleicht gar nicht merkst, wie sehr manche davon längst dein Denken lenken? Genau darüber sprechen wir heute im Podcast mit der Marketing-Expertin, Rednerin und Autorin Anne M. Schüller. Du erfährst, warum Narrative mehr sind als Storytelling, wie sie Hoffnung nähren oder Angst verstärken und was das für deine Führung, deine Arbeit und dein Leben bedeutet. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Geschichten, die unser Leben prägen. Narrative, die unser Denken verändern. Wir wollen uns heute anschauen mit unserem Gast Anne M. Schüller. Genau wie solche Geschichten entstehen, wie Narrative unser Leben prägen und wie wir vielleicht auch aktiv als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter bei uns selber oder auch in unserem privaten Leben durch das aktive sich befassen mit dem Thema, unser Leben verbessern, unsere Arbeit verbessern und eine positivere Sicht auf die Zukunft erzeugen können. Liebe Anne M. Schüller, ich durfte schon im Studium einige deiner Bücher lesen. Es ist mir eine große Ehre und Freude, dich heute bei uns hier im Podcast Stimme wirkt zu begrüßen. Herzlich willkommen. Servus.
Ja, hallo, servus. Das finde ich ja toll. Du kennst mich seit deinem Studium.
Ja, cool, ja, ja. Cool. Damals mit den Touchpoint-Geschichten, das war ja im Verkauf, also wie oft man auf Menschen trifft, auf unterschiedlichsten Arten und Weisen. Sehr, sehr spannend. Lieber Arno, wir beide haben ja im Vorfeld schon uns auch unterhalten und gesagt, ja, wie könnte man sowas strukturieren? Anne hat ein neues Buch rausgebracht. Wir haben gesagt, in der ersten Episode wollen wir uns anschauen, allgemein, wie entstehen Narrative, was machen Narrative bei uns auch im Gehirn? Also ich komme ja auch aus der Hirnforschung und so. Und in der zweiten Episode, da geht es dann ums Handwerkszeug. Welche Tools können wir nutzen? Wie finden wir gute Geschichten? Wie erzählen wir Geschichten, sodass sie auch bei Menschen hängen bleiben?
Ja, und die Frage, die sich mir da aufgedrängt hat, Storytelling, das ist ja so ein Begriff, der ist in den letzten 10 Jahren ja wie die Sau durchs Dorf getrieben worden. Ja. Im Marketing, überall spricht man von Storytelling. Ja. Was ist die Abgrenzung eigentlich zu dem Begriff des Narrativs?
Ja, ja, ja.
Also was ist da der Unterschied? Wie darf man das verstehen?
Ja, ja. Also eine Story, das kann etwas, ein kleines Geschichtchen sein, etwas Amüsantes, etwas Unterhaltsames, etwas, wo man eine Story an die andere reiht, bei einem geselligen Beisammensein, ja früher am Lagerfeuer. Also das machen wir im Grunde genommen, seit es die Menschheit gibt. Ja, es gibt Wissenschaftler, die glauben sogar, Zivilisation ist nur deshalb entstanden, weil wir uns am Lagerfeuer zu einer Gemeinschaft zusammengefunden haben und Geschichten erzählt haben. Geschichten waren und sind eigentlich auch heute noch Geschichtenarchive des Überlebens. Ja, da kamen die Jäger aus dem Wald zurück oder die Ritter von irgendwelchen, ja früher noch nicht Ritter, aber Kämpfer von irgendwelchen Ereignissen und haben überlebt. Ja, und die haben uns eben erzählt, wie man damals den Menschen erzählt, wie man überlebt. Ja, das war unglaublich wichtig. Die Geschichtenerzähler, auch die Geschichten weitergetragen haben, die waren die Hüter des Wissens eines gesamten Volksstammes, also hoch angesehene Menschen. Und so alt sind Geschichten schon. Und es gibt Hirnforscher, die glauben sogar, unser ganzes Hirn besteht nur aus Geschichten. Und der Unterschied, um zu deiner Frage zu kommen, Arno, Narrative sind Geschichten mit Bedeutung. Und ich vergleiche das immer mit einem Gebäude. Also das Narrativ macht den Rahmen, das Gebäude. Und in diesem Gebäude finden Geschichten statt. Und der Rahmen drumherum, das große Ganze, das alles zusammenhängt, ist das Narrativ. Und Narrative können positiv sein, natürlich negativ, konstruktiv und destruktiv sein. Und wir brauchen selbstverständlich, um gut in die Zukunft zu kommen, die schönen Gebäude, die großen Gebäude, die attraktiven Gebäude, die zuversichtlichen, optimistischen Geschichten, weil ohne Optimismus geht gar nichts voran.
Ist es in einer Zeit, in der über den Fernsehschirm ununterbrochen Bombenangriffe laufen und Kriegsschiffe auffahren und man eigentlich das Gefühl hat, ich weiß nicht, man lebt in einem großen, Game, in so einem Computergame, in dem man dauernd auf den Knopf drückt und dann fallen irgendwelche Bomben und so. Ja. Ist das nicht das krasse Gegenteil von dem, was du jetzt gerade sprichst?
Ja, und das ist genau der Punkt. Ja, es findet ja nicht nur in den Medien. Also Medien waren eigentlich immer auf diesem Trip, only bad news is good news. Ja, die haben immer gelockt sozusagen mit Horrorstories, mit Drama-Überschriften und so weiter und so fort. Vor allem die Publikumstitel und die Publikumsfernsehsender. Also je publikumsstärker, desto dramatischer und negativer wurde das alles. Also dafür sind die Medien bekannt. Damit haben wir noch recht umgehen können. Ja, was wir jetzt dann haben in dem zweiten Schritt ist alles, was in den sozialen Netzwerken passiert. Ja, leider ist es eben so, dass unser Kopf, der arbeitet ja sozusagen in zwei Richtungen. Ja, das eine ist weg von allen Gefahren für Leib und Leben, hin zu all dem, was positiv ist, was verbessert, was glücklich macht, wodurch ich meine Gene in die Zukunft bringen kann. So. Und deswegen ist unser Fokus immer stärker auf das Negative, weil wir das vermeiden wollen. Einen negativen Aufmacher, wir wollen es lesen, um zu sagen, dann weiß ich besser Bescheid und dann passiert mir das schon mal ganz sicher nicht. So. Und der Algorithmus, ja, der zählt ja nur aus, womit beschäftigen sich die Menschen? Was wird mehr angeklickt? Und weil, logischerweise, weil das zum Menschsein gehört, das Negative so stark angeklickt wird, hat der Algorithmus gelernt, das interessiert die Menschen wohl am meisten. Und deswegen wird auch in den sozialen Netzwerken das Negative, das Dauergenöle, also jeder Post beginnt, man nennt das Clickbait, also sozusagen ein Köder, um dass die Leute in diesen Post reinklicken. Und der muss negativ sein, irgendwie dramatisch sein, eine Horrorstory aus meinem Leben, was auch immer, was da draußen passiert, Krieg und Umwelt und so weiter und so fort. Und je dramatischer der erste Satz, umso mehr Leute klicken rein und dann lernt das der Algorithmus. Und so wird das Negative total verstärkt, weil Algorithmus verstärkt sowieso das Negative und Gott sei Dank natürlich auch das Positive. Ja, und das ist das, was ich predige. Und der dritte Punkt ist, und das ist noch viel dramatischer, all dieses Negative, was wir uns den ganzen Tag erzählen, in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien, damit wird KI trainiert. Und das ist das Dramatische für unsere Zukunft, weil auch KI verstärkt das Negative, verstärkt das Positive. Und wenn die hauptsächlich Negatives mitbekommt, dann wird dieses Negative, diese negative Grundhaltung, dieses Dauer-Negativ-Gerausche, das wird in die Zukunft getrieben. Darf ich kurz ein Beispiel dazu erzählen auch? Ja, also ich hatte kürzlich, es werden ja immer, wenn man in den sozialen Netzwerken ist, sieht man jetzt überall diese Roboter, was die alles können. Also die laufen den Halbkilometer schneller als jeder Mensch. Und dann gibt es diese Haushaltsroboter. Und dann war eben einer eine Demo von so einem Haushaltsroboter, der sprang, also von einem asiatischen Hersteller, der sprang so nach Kung-Fu-Art durch die Luft und zertrümmerte zum Beispiel Scheiben. Also das ist das Letzte, was man von einem Haushaltscomputer möchte.
Soll die Scheiben putzen?
In die Fenster springt, jetzt mal als Beispiel. Und ich habe das moniert. Ich habe gesagt, ein Haushaltsroboter hat solche Aufgaben nicht, ganz im Gegenteil. Der muss zahm sein und der muss lieb sein. Und der darf auf keinen Fall in irgendeiner Weise destruktiv auffallen. Sagt mir der Mensch, der das gepostet hat, ja, aber du verstehst das nicht. Das ist asiatische Kampfsportkultur. Und da sieht man etwas Positives in diesem Meistern des Zerstörens. Ja, und ich sage zu ihm, das mag ja sein. Ja, nur es werden damit weltweit KIs trainiert und KIs lernen gerade, wenn die hier diese Sprünge in zersplitternde Fensterscheiben sehen, dann lernt die KI gerade, Menschen mögen das offensichtlich gern, wenn man Dinge zerstört. Ja, und das ist jetzt ein konkretes Beispiel dafür, das passiert Milliardenmal weltweit. Ja, und das ist so erschreckend, dass wir nicht verstehen, wenn wir das Negative in die Welt bringen, kommt es zu uns zurück.
Ja, aber wir sehen das ja auch an den Menschen am Ende.
Eben.
Ich meine, es ist gerade kürzlich eine Studie gesehen, dass das die häufigste, in Anführungszeichen, Erkrankungsart der Welt ist sind die mentalen Erkrankungen mittlerweile. Ja. Das hat alles andere überholt. Es gibt mehr mental Erkrankte, also da ist alles mit drin, von Depressionen bis weiß ich, ja. Als es kardiovaskuläre Geschichten gibt, als es Übergewicht gibt.
Ja.
Weil, ich meine, ich habe so ein tolles Fallbeispiel gehabt, ich war tatsächlich im Ostergottesdienst und eine Freundin von mir, also die ist sehr, sehr, sehr positiv. Mensch, gell? Also die ist richtig aufgedreht auch. Und wir sind da halt so rein und gehen halt so entlang und schauen die Leute alle an. Und es war da drinnen, wir haben uns beide angeschaut und gesagt, ist das jetzt eine Totenmesse oder so? Also es ist ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man Christ wäre und dass man das denkt, die Auferstehung Christi, juhu, glücklich alle, ja, schönster Tag des Jahres auf die Art.
Ja.
Ja, und dann, also die haben reingeschaut, also man hätte drauf treten können. Also wirklich, es war zum Schneiden. Und das war gerade die Zeit mit dem Iran-Angriffen, mit diesen Ölpreiserhöhungen und so. Ja. Und wenn du die halt häufig in diesen Medien bewegst, dann macht es doch was mit dir.
Ja, natürlich.
Ich meine, die am Ende wäre Birkenbiel, die einzige Erkenntnis daraus ist, hör auf Fernsehen zu schauen.
Ja.
Also es ist, du kannst, ich meine, es ist ja, wo... Es geht ja bei Narrativen, das ist ja nicht, es geht ja nicht nur um dieses Zuhören, sondern das macht ja was mit deinem Gehirn.
Ja, absolut.
Du wirst der Amygdala wird aktiviert, Angstzentrum, du hast nur mehr Angst. Und also wenn schon der Irankrieg uns nicht auslöscht, dann wird es wahrscheinlich die KI sein oder die Roboter, die dann mit Gewalt auf uns draufspringen. Und wenn es das nicht ist, werden wir alle arbeitslos. Also es gibt eigentlich fast ganz wenig da draußen, das uns nur irgendwie ermutigt, ein positives Leben zu haben. Ich habe jetzt auch mit einer jungen Dame zu tun, eine Tochter von einer Freundin. Ganz das Gleiche. Also die weiß nicht, was sie mit ihrem Leben tun soll. Aus diesen Gründen, weil sie sagt, ich sehe alles scheiße, ich sehe alles traurig und egal, was ich tue, ich werde sowieso arbeitslos.
Ja, okay.
Und die glaubt es halt auch. Und das sind ganz viele junge Leute, die jetzt so denken, die in diesen, sagen wir, 20 Jahre alt sind und dann sagen die halt, ja, dann mache ich halt, dann schaue ich, dass ich jetzt das Leben genieße und das sind dann die Leute, die dann sagen, ja, die Generation Z will nichts machen.
Ja.
Nein, die will nur deshalb nichts machen, weil sie keine Vision mehr hat, dass es in 10 Jahren besser ist als jetzt. Alle Generationen in der Geschichte, was ich mir zumindest in meiner Lebenszeit erinnern kann und auch davor, haben immer versucht für ihre Kinder, dass es besser wird und die haben daran geglaubt, dass die Kinder es besser haben wie wir. Und was wir jetzt erleben, sind es die ersten Eltern, die sagen, vermutlich haben es die Kinder schlechter, als wir es gehabt haben.
Und genau das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Ja, also die Frage ist als erstes, durch welche Brille schaue ich? Schaue ich durch eine rosa-rote in die Welt oder schaue ich durch eine grau in grau in die Welt? Ja, weil es ist ja nicht richtig, dass ich gar kein Fernsehen mehr konsumieren muss. Es gibt wunderbare Sender. Ja, also in Deutschland, ich gucke zum Beispiel hauptsächlich Phoenix. Ja, in Phoenix, da sind die schönsten Tiersendungen, da sind die schönsten Landschaften.
Ja, aber auch viel Politiker, das sind nicht so schöne Tiersendungen.
Ja, da schalte ich aus. Ja, ich kann ja entscheiden, welche Sendungen gucke ich mir an.
Ja,
als es noch Servus TV gab, den Sender habe ich total gerne geguckt.
Bei uns gibt es den noch, gibt es den in Deutschland nicht mehr?
Nein, den gibt es bei uns nicht mehr.
Okay.
Oder zumindest ist er nicht mehr in meinem Auswahlprogramm. Also da waren immer diese wunderschönen Sendungen von Bergwelten. Ja, ich kann mich entscheiden, das Positive zu sehen und das Negative mir gar nicht anzugucken. Ich kann mich entscheiden, die Nachrichten eben nicht zu sehen, sondern stattdessen mir einen schönen Sender einzuschalten. Ich kann mir eine schöne Musik. Also ich kann mich jederzeit entscheiden, durch welche Brille will ich ins Leben schauen. Ich brauche bloß rausgehen in die Natur.
Das wäre jetzt gerade mein nächster Punkt gewesen, weil viele, die auch aus dieser, ich bin ja auch ein bisschen in dieser Longevity- und Biohacking-Ecke zu Hause und da geht es auch tatsächlich, sich an die Natur wieder anzubinden. Ja. Zu schauen, geh in den Wald, schau dir die Vögel an, schau den Reichtum und Fülle dieser Natur an, jetzt gerade im Frühling.
Ja.
Das gibt Mut, zu sagen, okay, da passiert Neuanfang, da passiert Schönheit, da passiert Fülle, da ist nicht Armut, da ist nicht Trauer, da ist nicht Einsamkeit, sondern da ist Fülle da. Ja.
Und natürlich, ein Kreislauf von natürlich, also Zerstörung gehört mit zum Leben dazu. Aber
Part of the game, ja, klar.
Am Ende, des Tages entsteht aus diesem notwendigen Zerstören heraus wieder neues, besseres, anderes Leben. Und es ist immer die Frage, wie, mit welcher Brille gucke ich mir diese Dinge an? In welcher Form gucke ich mir die Dinge an, die draußen passieren? Und mein erstes Tool, also in meinem Buch Narrative für eine bessere Zukunft heißt das ja. Das
Wir
heißt,
werden das Buch selbstverständlich auch in den Shownotes verlinken.
Also, das ist ja, super, schönen Dank. Ja. Genau, und mein erstes Tool ist, ich habe 40 Tools insgesamt, weil es eben sehr wichtig ist, dass wir den Menschen auch so einen ganzen Werkzeugkoffer mit an die Hand geben. Und mein erstes Tool nenne ich die Selbstrevision. Ja, das heißt, ich gucke mir gezielt und konzentriert an und mache eine Strichliste auch. Wie oft sehe ich mir das Negative an? Wie oft sehe ich mir das Positive an? Wie oft höre ich mir negative, positive Geschichten an? Was passiert in meinem Kopf? Weil der erste Punkt ist ja nicht, was ich nach draußen sehe. Der erste Punkt sind die negativen Geschichten, die in meinem Kopf kreisen. Und wir denken immer in Geschichten. Das ist so spannend. Ja, und welche Geschichten denke ich? Denke ich, was gleich alles wieder furchtbar, was passiert, also das Schlimmste, was passieren kann. Es gibt Leute, so schlimm kann es gar nicht kommen, was die sich immer für Sorgen machen. Und wie die grübeln auch, wie die direkt ins Grübeln kommen, sodass also immer nur diese negativen Geschichten kreisen. Oder gibt es die positiven Geschichten bei mir im Kopf? Ja, wenn ich träume, wir träumen in Form von Geschichten. Es gibt sehr viele Menschen, man nennt das, kennt ihr sicher alles, ich sag's mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo. Es gibt dieses luzide Träumen, lucid dreams. Das heißt, man kann in seine Träume reingehen. Also ich kann das zum Beispiel, und wenn ich einen Traum blöd fände, dann sage ich, der Traum ist blöd. Ich träume jetzt mal was anderes. Also ich habe nie Albträume, weil ich sozusagen in meine Träume reingehen kann. Ja, das ist vielleicht ein Talent, eine Begabung. Ich bin per.
Das hast du nicht geübt?
Bitte?
Das hast du nicht geübt?
Das habe ich nicht geübt, nein. Das war einfach immer so. Für mich war das auch selbstverständlich. Nur wenn man sich mit Leuten unterhält, dann merkt man, also vor allen Dingen mit Menschen, die Albträume haben, die können das offensichtlich gar nicht stoppen. Also diese Möglichkeiten gibt es im Hirn, ja. Und das ist nicht nur mein Hirn, sondern das kann jedes Hirn. Und diese Möglichkeit. Ja. Positive Geschichten aus dem Hirn ins Leben zu bringen. Die ist gewaltig. Ja, es gibt Menschen, die erzählen sich immer nur negative Geschichten auch aus ihrem eigenen Leben. Und wir haben als Menschen immer die Wahl. Ja, wir haben, also wenn wir ein bisschen älter sind, Hunderttausende von Geschichten und Geschichten, kleine, große Episoden haben wir in unserem Leben gehabt. Welche 10 suche ich mir raus, die ich anderen immer wieder erzähle? Ja, und
genau, was definiert mich?
Ich höre mich mir ja auch selber bei meinem Gerede zu. Ja, das heißt, wenn ich mir dann selber immer diese Negativgeschichten vorkramme und höre mir die immer selber auch noch, wie ich die sage, mein Hirn ist ja quasi geflutet nur noch von dem Negativen. Und wir können das ändern. Ja, die Frage ist Selbstrevision. Wie oft mache ich was? Und dann ist es gut für mich, für mein Leben, für die Zukunft, werde ich dadurch schwach oder stark? Und dann sage ich, dann suche ich mir doch andere schöne Geschichten aus meinem Leben aus. Und an die denke ich jetzt. Und an bessere Zukunftsgeschichten. Und die erzähle ich jetzt weiter. Und dann hört meinem Hirn diesen positiven Geschichten zu. Und sofort verändert sich auch wieder was in der Biochemie, also in der Neuroplastizität sozusagen des Gehirns.
Spiegelneuronen. Vera Birkenbiel, ich war ja damals bei ihr Mitarbeiter. Und da, sie hat ein Projekt gestartet, so 2-3 Jahre vor ihrem Tod. Und da war ich der Leiter halt, der das gemacht hat, das war Spiegelneuronen-Wiki, hat sie das genannt. Damals war halt Wiki gerade das, was man online am besten hat umsetzen können, mit wenig Geld oder gar nichts.
Ja.
Und da ist es darum gegangen, vorbildliche Menschen zu suchen, also Unternehmer, jemand, der die Tafel gegründet hat, jemand, der irgendein tolles Unternehmen, der irgendwas Gutes in die Welt gebracht hat, der irgendeine schöne Sache im Leben bewegt hat. Mhm. Vorbilder sozusagen, die wir als Vorbilder erachten würden.
Ja.
Und da wirklich Wiki-Einträge dazu zu machen und zu schauen, okay, was haben diese Menschen gemacht, was hat die ausgemacht, und wirklich diese Lebensgeschichten, diese Stories zu schreiben und zu beschreiben, weil, und ihre Begründung war halt, dass viele, jetzt halt diese Hartz-IV-Jugendliche damals beschrieben, die wachsen halt in einer Welt auf, wo sie nur umgegen sind von irgendwelchen Drogenabhängigen, von irgendwelchen, die nur den ganzen Tag daheim sitzen und damals RTL 2 schauen, heute wird es halt dann TikTok sein, ja. Und sie hat gemeint, man muss, wie du es jetzt sagst, ein Gegennarrativ aufbauen. Und das hat sie versucht, mit diesem Spiegelneuronen-Wiki damit aufzuziehen. Das ist natürlich mit ihr gestorben, aber von der Idee her ist es ja genau das, dass wir sagen, wir brauchen Geschichten, wir brauchen Narrative, die uns ermutigen, die uns zeigen, oh Gott, es gibt heute noch Menschen, die jeden Tag wieder gute, tolle Sachen machen, wo wir uns denken, what the fuck, was du machst für die Menschheit, das ist so wertvoll und wichtig. Und solche als Vorbilder nehmen und solche als Kraftspender, als wo man sich denkt, wow, das ist jemand, wonach ich streben möchte. Wenn ich kein Vorbild mehr habe, wonach ich streben kann, ja, dann bin ich halt verloren. Ja, dann sage ich halt, dann muss ich halt jetzt am Wochenende nochmal saufen gehen oder so, weil ich, anders kann ich ja keinen Spaß in mein Leben kriegen.
Ja,
es ist leider so. Es ist,
genau. Also ich sehe das genauso. Der Fokus, es ist die Frage, wohin geht mein Fokus? Ja, und ich bin der Meinung, es gibt so viel mehr positive Geschichten, ja, in meinem eigenen Kopf, in meiner eigenen Erinnerung und so viel mehr positive Geschichten, die ich da draußen erleben kann, so viel Positives, was in der Natur passiert, jetzt mal als Beispiel, wenn ich diese Geschichten sehen möchte. Und dann gibt es ein paar Gefahren, ja, da muss ich mich natürlich schützen, da muss ich auch mal genauer hinschauen, ja, damit mein Leben einfach ein schönes, ein angenehmes, ein gutes bleibt. Ja, also Optimismus ist ja nicht blind und taub zu sein. Es geht ja nicht um blinden Optimismus, sondern es geht um wachsamen Optimismus, der durchaus auch Gefahren sieht, aber dieses viel mehr an Positivem erkennen kann und aus diesem Positiven heraus die Kraft schöpft, um sich selbst stark zu machen, weil wir brauchen die Menschen stark. Ja, jeden Einzelnen brauchen wir stark und konstruktiv und zuversichtlich, weil wir bauen alle gemeinsam unsere Zukunft.
Es gibt ja aus der positiven Psychologie den Professor Martin Seligman, der hat mal ein Buch geschrieben über, das hat dann geheißen, Pessimisten küsst man nicht. Ja. Das ist jetzt gerade so, das passt irgendwie dazu, weil irgendwie, es ist ja auch als Führungskraft, ich meine, wir folgen ja gerne Menschen und das ist ja auch, was viele in der Politik heute vermissen, wenn wir jetzt nicht nur in der Führung innerhalb des Unternehmens, sondern auch in der Führung eines Staates nachdenken, die eine Vision haben, die uns sagen, Deutschland in 10 Jahren wird besser sein als heute. Ja. Heute sind häufig Leute, die bestenfalls kritisieren, wie schrecklich alles andere ist. Und wenn wir uns so weitermachen, dann werden wir alle muslimisiert und alles grausig und schlecht. Ja. Und das ist jetzt, womit die Narrative gespeist werden. Und dann kämpfen sie darum, wer noch mehr schimpft auf die anderen. Ja. Und ganz, also ich habe jetzt nicht einen Politiker, wo ich weiß, dass der mir in Deutschland oder Österreich eine positive, eine schöne, eine richtig konstruierte, tolle Vision dieses Landes zeigen kann. Wo ich mich freue drauf in diesem oder wo ich mich darüber freue, in diesem wundervollen Land zu leben und damit mit anzupacken. Ja. Ich erinnere mich an die, manche sagen, jetzt hat es die Mondlandung gegeben oder nicht, ich sage jetzt einmal vielleicht schon. Und dann hat es ja damals diesen Entschluss von Kennedy gegeben, wo er eben gesagt hat in dieser Rede, also wir werden es jetzt schaffen, in den nächsten 10 Jahren, in diesem Jahrzehnt noch auf den Mond. Ja. Und das hat so eine Power ausgelöst, dass die alle ihre Energie reingelegt haben. Ja. Wir Amerikaner sind die Ersten, die es schaffen, diesen Mann auf den Mond zu kriegen.
Und heil wieder zurück, das hat er gesagt.
Und heil wieder zurück.
Und wir bringen den Heil wieder zurück. Das war das Entscheidende. Also wir müssen, wenn wir ins Abenteuerland gehen, es gibt ja immer Menschen, ungefähr plus minus 10 Prozent, ja, Menschen, die das in ihren Genen haben, gerne ins Abenteuerland zu gehen, in den Dschungel zu gehen, auf die andere Seite des wilden Flusses, weil die sagen, klar, da sind Gefahren, da leben Tiere und böse Menschen und Räuber und was auch immer mir da alles passieren kann. Aber ich sehe die Chance, weil es ist Neuland. Und im Neuland sind die Chancen größer als jemals zuvor. Und vor uns liegt so viel Neuland, ja, gerade durch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. KI jetzt beispielsweise im positiven Sinne oder so viel Initiativen, um den Planeten endlich wieder ein bisschen zu heilen und zu reparieren. So viele Möglichkeiten, die auch speziell die Start-ups mit so viel Inbrunst und Leidenschaft versuchen, in die Welt zu kriegen. Es ist einfach so viel Positives da. Das Entscheidende ist, wir müssen es dann auch tatsächlich sehen und stark sein und es selber mitgestalten wollen. Und ich gebe dir da völlig recht, Andreas, was uns am meisten fehlt, also in unseren Breiten, nicht überall auf der Welt. Ja, gibt es auch Gründe, können wir erörtern, wenn wir die Zeit dazu haben. Das sind diese positiven Zukunftsbilder. Ja, weil Zukunft ist nicht gegeben, Zukunft ist nicht passiert, die kommt auf uns zu und wir sind alle gemeinsam Mitgestalter dieser Zukunft und wir brauchen diese konstruktiven, positiven Zukunftsbilder und Zukunftsgeschichten, damit wir sehen, es ist doch wert, sich anzustrengen und sein Köpfchen zu bemühen, um in diese anscheinend sehr interessante und für uns sehr wertvolle, nützliche Zukunft zu gehen. Ja, und einfach ist es nicht. Es war noch nie einfach. Es war überhaupt nicht einfach, auf den Mond zu gehen. Ja, es war auch überhaupt nicht einfach für diese Millionen von Menschen, die Europa verlassen haben zu sehr dunklen Zeiten und sich in die neue Welt aufgemacht haben. Es war nicht einfach, aber viele haben dort auch ihr Glück gemacht. Ja, so. Und diesen Spirit, den brauchen wir wieder.
Der Psychiater Michael Nehofer, von dem habe ich ein Buch gelesen, Altern ist eine Illusion. Und das, was er sagt, was Jugendliches oder was Menschen jung erhält, also egal in welchem Alter, egal ob sie 60 sind, 70 sind, 50, ist voll egal. Das ist genau diese Neugierde. Ja. Dieses, ich finde mich nicht mit der jetzigen Realität ab, sondern ich möchte das besser, anders, toller haben.
Ja. und nach vorne zu leben, also egal wie man ist, wie alt man ist, nach vorne zu leben und nicht immer nur Rückschau und Vergangenheit immer wieder aufzuwühlen, weil unser Hirn kann das, ja. Neuroplastizität, das bedeutet, jede Nacht wird unser Hirn umgebaut. Ein altes Hirn wird genauso umgebaut. In der letzten Nacht vor unserem Ende ist unser Hirn noch aktiv und vernichtet Neuronen, die nicht gebraucht werden, ja, und knüpft neue Nervenverbindungen. Voraussetzung ist allerdings, ich bin neugierig aufs Leben, ich mache Dinge, die ich noch nie gemacht habe. Ich fordere mein Hirn, ja, ich mache nicht nur Sudoku, sondern ich mache vieles Verschiedenes. Und bin insgesamt neugierig auf Menschen und bin neugierig auf das neue Technologie, was auch immer das möglich ist, und sehe dem zuversichtlich entgegen. Und dann bleibt unser Gehirn jung und der Körper voll in aller Regel, wenn die Gene noch ein bisschen funktionieren, folgt wirklich auch bis ins hohe Alter in eine gute Zeit.
Ich möchte gleich dem Arno übergeben, eine Sache da noch ergänzen, Arno, du bist gleich dran, nämlich das ist ja die Kritik, die ich an der typischen Psychotherapie habe, dass du Jahre oder Jahrzehnte, wenn du so eine Gesprächstherapie hast, mit deinen Problemen verbringst. Du fokussierst die auf die schlimmsten Momente deines Lebens, ja, und diese Bahnen im Gehirn werden größer und stärker, ja, und noch mehr ausgeprägt. Das ist das größte Problem meines Erachtens der, ja, Psychotherapie. Ja. Anstatt sich zu fokussieren, wie kann ich mir ein schönes neues Leben bauen, ja, trotz dieser Vergangenheit. Natürlich ist es wichtig, Frieden zu schließen, ja, mit dieser Vergangenheit. Egal wie schrecklich sie war, egal wie traumatisierend, ja, sie war. Aber sich den typischen, ist natürlich ein Vorurteil wahrscheinlich, aber in dieser typischen analytischen Psychotherapie, wo man wirklich 3, 4, 5, 10 Jahre lang, mhm, auf die Probleme der Vergangenheit fokussiert, ja, ich glaube, dass das genau das Gehirn baut, das am Ende nicht glücklich ist.
Ja, ja, genau. Also dann, ich möchte da gleich auch noch zwei Sachen möchte ich gerne dazu sagen. Unser Hirn verliert ständig Daten. Ja, das heißt, wir vergessen, wir lernen neu, aber wir vergessen auch viel. Und unser Hirn halluziniert genauso, wie eine KI halluziniert. Das heißt, wenn wir eine Lücke haben, wird passendes Material oder scheinbar passendes Material zugebaut. Das ist die eine Geschichte. Das heißt, wir erinnern uns nie an eine reale Wirklichkeit, sondern unsere Vergangenheit, ja, mhm, ist bereits konstruiert aus diesem verschiedenen Material, was zu einer Geschichte oder zu vielen Geschichten, Erinnerungsgeschichten zusammengebaut wird. Und das Zweite, und das ist was noch viel wichtiger, wir brauchen uns die Geschichten nur ein paar Mal zu erzählen, diese konstruierten mit dem neuen Material oder scheinbaren Erinnerungen, das kann ja positiv oder negativ sein, und wir brauchen unserem Gehirn diese Geschichte nur ein paar Mal zu erzählen, und das glaubt daran.
Das glaubt, ja, es gibt Studien, Elisabeth Loftus hat da dazu Studien gemacht, und im deutschen Sprachen gibt es sogar eine deutsche, Dr. Julia Shaw.
Ja, von der habe ich Bücher gelesen, ich kann die wärmstens,
genau,
empfehlen.
Das ist tatsächlich, ja, die hat in diesem Team von der Loftus
mitgearbeitet. Aus der Kriminalistik gibt es da ja genügend, genau, ja, Ergebnisse in die Richtung. Ja.
Wo es dann eben auch, wie du sagst, Kriminalistik ist das ganz wichtig natürlich, wenn du, ja, so Zeugenbefragungen machst und dann insinuierst irgendwelche Fragen, dann kannst du dessen Realität verändern. Lieber Arno, du hast schon lange deine Hand gehoben, Entschuldigung.
Ja, also mich bewegt jetzt in unserem Gespräch natürlich die Frage, wie gestaltet sich das aber im ganz banalen Alltag? Also, ja, so in diesem Alltagsleben. Ich habe es, ja, ganz viel mit Menschen zu tun, die ununterbrochen wieder in Change-Prozessen im Unternehmen stehen und immer mit diesen, ja, und dann tauchen eben diese tradierten Narrative auf. Also, ja, die Angst vor der Veränderung, die, ja, poppt auf und, ja, löst alle diese alten Geschichten aus, die bei denen es immer schief geht und bei denen in der Vergangenheit es schon so war, und dann dreht sich das alles. Und da ist jetzt meine ganz konkrete Frage, also was ist ein vernünftiger Ansatz in so einem Moment? Weil, ich meine, die neuen Geschichten ergeben sich ja nicht von selbst. Das heißt, da muss ja irgendjemand beginnen, ein neues Narrativ zu spinnen.
Also ich glaube, auch da in der Unternehmenswelt haben wir parallel ganz ähnliche Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, dass auch dort sehr viel das Negative Oberhand gewinnt, Oberwasser hat. Und es gibt aber verschiedene Unternehmen. Ja, es gibt die jungen Unternehmen. Wir haben ja im Unternehmen immer Vorder- und Hinterbühne. Also auf der Vorderbühne finden die offiziellen Erzählungen statt, diese PR-Stories, diese geschönten, aufgeplüschten Geschichten, wie toll das Unternehmen ist für die Medien und so weiter. Und auf den Hinterbühnen finden die wahren Geschichten statt. Ja, so. Und das ist das Entscheidende. Dort sind die Erzählungen, wie es angeblich wirklich gelaufen ist, also geschönt, schon falsch erinnert, schon halluziniert, was auch immer, was wir besprochen haben. Und in klassischen Unternehmen, ich unterscheide zwischen Old School und New School, also die klassischen Unternehmen und die Startups. In den klassischen Unternehmen hat sich so negatives Geschichtenerzählen oft eingeschlichen. Das haben wir in Startups überhaupt nicht. Ja, die sind so enthusiastisch und so beseelt davon, alle diese Menschen, die da arbeiten, etwas Positives in die Zukunft zu bringen, die Zukunft angenehm zu gestalten, besser zu machen, in welcher Form auch immer. Ja, wir haben an die 40% grüne, sogenannte grüne Startups, die also nur an grünen, also an Klimaschutz und Umweltschutz und Artenschutztechnologien arbeiten, um da wieder die Kehrtwende hinzubekommen. Also da müssen wir wirklich unterscheiden zwischen diesen New School Unternehmen und den Old School Unternehmen. So, in Old School Unternehmen haben wir natürlich ganz viel Altes, alte Vorgehensweisen, alte Strukturen, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, und das hat ja auch früher funktioniert. Ja, nur wir sind in neuen Business-Zeiten und heute funktioniert es nicht mehr. Ja, so. Und jetzt müssen wir natürlich uns überlegen, darf das Neue in einem alten Unternehmen überhaupt an die Oberfläche? Und das ist ein erster Punkt. Man will ja gar nicht die Veränderung, ich nenne die ja die Übermorgengestalter, also die das junge, frische, wilde Neue ins Unternehmen bringen. Die will man ja gar nicht. Ja, die werden im wahrsten Sinne des Wortes mundtot gemacht. Man will einen konformen Mitarbeiter, der funktioniert, der seine Sachen abarbeitet und der ja nur nicht die etablierten Prozesse stört. Und wenn ich ein solches Unternehmen bin, wo die Mitarbeiter gelernt haben, das hat ja überhaupt keinen Zweck, neue Ideen einzubringen oder auch mal was zu monieren, was man viel besser machen könnte, schneller, besser, anders, digitaler, was auch immer, menschenfreundlicher. Wenn diese Menschen überhaupt nicht zu Wort kommen oder wenn die nur einmal im Meeting vorgeführt werden, ja, die bringen nie mehr Ideen ein. Also ich nenne das das große Schweigen. Ja, das haben wir in vielen Unternehmen und da, in diesen Unternehmen, wo das junge, frische, neue überhaupt nicht Fuß fassen darf, überhaupt nicht an die Oberfläche kommt, da haben wir natürlich immer mehr dieses Abwärtsdriften, alles ist schlecht und alles geht den Bach und so weiter. Das heißt, hier müssen wir wirklich sehr, sehr, sehr massiv als Führungskraft müssten wir sehr, sehr, sehr aktiv uns überlegen, was machen wir da eigentlich und müssten also diese Übermorgengestalter vielmehr ins Unternehmen lassen, denen auch Raum geben, Erzählraum geben, denen auch Stimme geben. So. Und das sind weniger. Also ich spreche von bei Übermorgengestaltern ungefähr von 10%. Ja, die das andere, bessere, neue ins Unternehmen bringen, diesen zuversichtlichen, konstruktiven Blick auch haben. Das sind in klassischen Unternehmen 10%. Ja, fast alle in Startups, weil die sind nämlich dann in die Startups gegangen, ja, die mit diesem positiven Mindset, weil die sagen, in dem alten Unternehmen, da komme ich ja gar nicht weiter. Ja, die verlassen
oder ins Ausland.
Oder in, ja, wo auch immer hin.
Ja, viele flüchten aus Deutschland mittlerweile leider. Ja,
ach so? Aus Deutschland flüchten viele nach Österreich.
Ja, das wäre wieder nett. Ja,
es ist eine große Bewegung. Aus den Vereinigten Staaten flüchten sie dann wieder ins Festland.
Ja, also, aus den Vereinigten Staaten flüchten jetzt wieder viele zurück. Also da sind diese Fluchtbewegungen von den Menschen. Wer flüchtet, ist ja immer einer von diesen 10%. Der glaubt anderswo auf eine andere Art und Weise, anderswo auf besser kann. Auf der ganz Welt genau. Ganz besser werden.
Das heißt also, Anne, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann heißt es aber auch, für so eine, also diese Übermorgendenker oder Gestalter, ja. So wie du sie bezeichnest,
ja.
Dieses Übermorgen kann sich aber dann nicht nur speisen aus genügend Umsatz und aus Ergebnissteigerungen und aus dem größeren Auto und aus diesen Dingen, sondern offensichtlich ist das eine andere Kategorie, die es hier geht. Also da braucht es irgendetwas, wo etwas lebenswerter ist, wo es um ein großes Ganzes geht, das zu dem man etwas beiträgt. Ja. Wie kommt man dorthin?
Genau. Also die Zukunft, das ist ja eine strategische Aufgabe. Zukunftsgestaltung eines Unternehmens ist eine strategische Aufgabe. Das heißt, jetzt wende ich mich in erster Linie mal an Führungskräfte. Also ich habe letztens vor ein paar Tagen ersten Untersuchungen eine Studie gelesen, knapp 50% aller Unternehmen haben überhaupt kein Zukunftsbild. Ja, das heißt, die haben gar nichts, wo die den Mitarbeitern eine schöne, interessante Zukunft aufmachen können, wo sich es für die Mitarbeiter lohnt, mitzugehen, sich dort einzubringen, mitzuwirken an diesem neuen, besseren Zukunftsbild, wie das Unternehmen eines Tages im Markt sein möchte. Da gibt es nichts. Mhm. Ja, natürlich machen Mitarbeiter dann nur Dienst nach Vorschrift. Für was soll ich mich einbringen? Ich sehe da überhaupt nichts, wofür es sich lohnt. Das ist die eine Geschichte. Also überhaupt mal Zukunftsbilder und Zukunftsgeschichten zu kreieren. Dann die nächste Geschichte ist, wenn ich das verstanden habe, ist die nächste Geschichte, wie mache ich das jetzt?
Wie mache ich das, ganz genau. Siehst du, Anne, aber das wäre jetzt eine wunderbare Überleitung.
Ja, genau, wie mache ich das?
Jetzt einmal
der zweiten Episode. Ja.
Genau, an der Grenze zu einer zweiten Episode, weil ich glaube, das ist der Punkt, der viele unserer Hörerinnen und Hörer interessieren wird, wie komme ich jetzt ins Tun und was kann ich in meinem persönlichen Umfeld oder was kann ich selbst tun, um dort entsprechende Impulse zu leisten.
Ja. Perfekt, im Storytelling nennt man das Cliffhanger. Das heißt, ich stelle irgendeine Frage in den Raum oder irgendwas in den Raum, was schon da ist, was interessant klingt, aber was ich dem Menschen jetzt noch nicht mitgebe, sondern erst in der nächsten Episode.
Dann ist die Überleitung gelungen und hoffentlich haben wir unsere Hörerinnen und Hörer maximal neugierig gemacht darauf. Liebe Anne Schüller, dann danke ich einstmal für diesen ersten Teil unseres Gespräches. Wir vertagen uns auf gleich nachher. Und wenn du bis jetzt zugehört hast und wenn dir dann offensichtlich doch gefällt, was wir tun, dann scheue dich nicht, es auch zu dokumentieren. Am einfachsten geht es, indem du Sterne vergibst, nach Wahl. Da gibt es immer eine Maximalzahl, das wäre natürlich das Allerfeinste. Und solltest du schon lange irgendwie eine Frage mit dir herumtragen oder irgendein Problem vor dich herschieben und du brauchst vielleicht eine Anregung oder eine Antwort auf eine Frage, dann schick uns doch einfach deine Frage in Form einer Sprachnachricht, geh auf WhatsApp, schreib dem Arno Fischbacher eine Nachricht und häng eine, sagen wir, einminütige Sprachnachricht an auf WhatsApp. Dann hörst du in ganz sicher einer der darauf folgenden Episoden unseren Kommentar oder meine Gedanken dazu oder vielleicht auch eine passende Antwort. Ja, Andreas, was bleibt mir heute noch zu sagen? Meine üblichen salbungsvollen Schlussworte. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.